Gibt es da schon nähere Planungen in Ihrem Ministerium?
Vielen Dank für die Frage, die mir die Möglichkeit gibt, hier mit der Berichterstattung etwas aufzuräumen. Ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass sowohl das kolportierte Zitat als auch die Fokusmeldung an sich kompletter Irrsinn und Unsinn und frei erfunden sind.
So, guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin, Frau Fietz, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Vorschlag, wir fangen nicht wie sonst mit den Terminen an. Herr Alter hat fürs Innenministerium was mitgebracht zum gerade eben im Bundesrat durchgegangenen zu den Migrationsgesetzen. Ich schlage vor, fangen wir mal damit an. Vielleicht schließen sich daran Fragen an und dann schauen wir, wie wir weiterkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Herr Alter, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe gerade eben die Information erhalten, dass der Bundesrat das Migrationspaket beschlossen hat. Damit ist eines der größten Gesetzespakete zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung von Migration durch beide Kammern durchgegangen, sodass das wichtige geordnete Rückkehrgesetz zum 1. August 2019 in Kraft treten kann. Und ein weiterer wesentlicher Baustein ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das nun zum 1. Februar 2020 in Kraft treten kann. Sie wissen, das Paket besteht insgesamt aus 7 Gesetzen, 5 davon in der Federführung des BMI und 2 in der Federführung des BMAS.
Danke, Alter. Gibt es dazu Fragen zu dem Themenkomplex? Fragen, die sich anschließen. Dann machen wir, bevor wir es vergessen, vielleicht doch jetzt die Termine. Frau Fietz, bitte.
Alles klar. Gut. Guten Morgen auch von meiner Seite. Wie freitags üblich möchte ich Ihnen die Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche mitteilen. Dass die Kanzlerin bis zum Samstag in Osaka ist, wissen Sie, und auch, dass sie am Sonntag nach Brüssel fährt zum EU-Gipfel. Deshalb fange ich jetzt an mit dem Dienstag. Am Dienstag, dem 2. Juli, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, in Rostock teilnehmen und dort eine Rede halten. In dieser wird sie insbesondere auf die Bedeutung von Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit für den Innovationsstandort Deutschlands eingehen. Es ist das 4. Mal, dass die Bundeskanzlerin eine solche Festveranstaltung der DFG besucht. Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Karliczek, nimmt teil. Am Mittwoch, dem 3. Juli, tagt wie üblich das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Ebenfalls am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin dann um 15 Uhr den Präsidenten von Irland, Michael Daniel Higgins, im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch empfangen. Der Präsident hält sich zu einem Staatsbesuch in Deutschland auf. In dem Gespräch wird es um bilaterale und europapolitische Themen gehen. Bei Ankunft von Staatspräsident Higgins im Bundeskanzleramt ist ein Bildtermin geplant. Am Freitag, dem 5. Juli, wird die Bundeskanzlerin an der Westbalkankonferenz in Posen teilnehmen. Die Reihe jährlicher Konferenzen zum westlichen Balkan, die Bundesregierung 2014 ins Leben gerufen hat, ist als Berliner Prozess bekannt. Zu den Gipfeltreffen dieses Formates werden die Westbalkanstaaten, einige EU-Mitgliedstaaten sowie Vertreter der Europäischen Kommission eingeladen. Im Rahmen der Konferenz wird es gegen 11 Uhr eine Plenarsitzung geben, bei der verschiedene Themen, darunter zum Beispiel die Vernetzung der Länder untereinander, aber auch wirtschaftspolitische Fragen erörtert werden. Gegen 13 Uhr folgt ein Arbeitsmittagsessen der Delegationsleiter. Um 15 Uhr wird es eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki, dem bulgarischen Ministerpräsidenten Borisow und dem Ministerpräsidenten Nordmazedoniens Zaev geben. Das war's von meiner Seite.
Das war's. Danke. Fragen dazu. Westbalkan, Staatsbesuch irischer Präsident, DFG, nein, nicht. Dann andere Themen, bitte. Frau Sievers, die Lösung fängt an, bitte.
Frau Fietz, können Sie uns die Teilnehmerliste geben für den Autogipfel diese Woche?
Ich glaube, im Nachgang zum Autogipfel sind schon einige Namen genannt worden.
Alle Namen, bitte.
Ich kann Ihnen da im Moment keine Liste geben. Falls wir da noch tatsächlich eine vollständige Liste herausgeben können, würden wir das nachreichen.
Ja, das haben Sie uns ja versprochen. Also, dass im Nachhinein alle Gäste uns genannt werden. Kann ja sein, dass im Vorfeld wer abspringt und so weiter. Aber im Nachhinein wurde uns das versprochen.
Mag sein, aber ich habe diese Liste nicht dabei.
Seibert hat letzte Woche gesagt, dass man jedenfalls.
Also tut mir leid, ich habe diese Liste nicht dabei. Vielleicht kann ich sie Ihnen im Laufe der Pressekonferenz noch nachreichen, sonst später.
Danke. Bitte.
Stichwort Sea-Watch. Ich weiß nicht, ob das für Sie ist oder für Herrn Bröll, keine Ahnung. Dieses Schiff kreuzt nach wie vor Lampedusa. Etliche deutsche Städte und Organisationen haben sich bereit erklärt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Es setzt allerdings voraus, dass die Bundesrepublik bereit ist, die Flüchtlinge auch aufzunehmen. Und ich wollte fragen, wie weit dieser Prozess gediehen ist oder haben Sie dem schon zugestimmt? Und wenn nein, warum nicht?
Ja, ich würde anfangen. Also es gibt im Wesentlichen zu dem, was ich letzte Woche hier an dieser Stelle schon gesagt habe, keinen neuen Sachstand. Das heißt, wir haben uns, wie auch in vergangenen Fällen, bereit erklärt, uns an der Aufnahme grundsätzlich zu beteiligen, wenn es zu einer europäischen, von Solidarität getragenen Lösung mehrerer, möglichst vieler Mitgliedstaaten kommt. Dieser Prozess läuft. Nach unserer Erkenntnis ist die Kommission derzeit dabei, Gespräche zu führen. Und wir sind zuversichtlich, dass es zu einer sehr zügigen Lösung kommt.
Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Also ich verstehe die europäischen Prozeduren, aber hier geht es um, ich weiß nicht, 40 plus Menschen. Müssen die tatsächlich auf dem Boot wohl unter nicht besonders guten Umständen ausharren? Und kann man die nicht auch unilateral ins Land holen? Wir sprechen von 40 Menschen, wir sprechen ja nicht von Hunderten.
Ja, die Zahl ist bekannt. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir hier schon mehrfach gesagt haben, auch heute gern nochmal, dass es sich um eine gemeinsame europäische Außengrenze handelt und auch diese Entscheidungen in europäischer Solidarität getroffen werden müssen. Wir sind uns der Situation der Menschen auf diesem Schiff durchaus bewusst. Das ist eine Situation, die schnellstmöglich beendet werden muss, aber sie soll unter den genannten Bedingungen beendet werden.
Da möchte ich gerne doch Herrn Bröll fragen, übt denn die Bundesregierung in irgendeiner Weise Druck auf Italien aus, dass zumindest die humanitären Mindeststandards erfüllt werden?
Jetzt die dritte Frage.
Ja, also ich will gerne noch mal unterstreichen, dass wir diesen Fall sehr eng, sehr intensiv verfolgen und da in sehr intensiven Gesprächen sind mit unseren EU-Partnern. Herr Alter hat es gerade schon gesagt, die EU-Kommission koordiniert das Ganze. Das heißt aber nicht, dass wir uns da zurücklehnen würden. Wir sind eng dran und wir sind sehr besorgt. Wie Sie schon gesagt haben, es befinden sich immer noch 40 Menschen an Bord der Sea-Watch, darunter auch Minderjährige. Gestern wurden zwei medizinische Notfälle evakuiert. Das begrüßen wir, aber es ist natürlich nicht genug. Wir haben es in der Vergangenheit so gehabt und wollen es auch weiter so handhaben, dass wir diese intensiven Gespräche, wie ich sie jetzt mal nennen will, vertraulich führen. Wir brauchen und hoffen auf die Mitwirkung der Mitgliedstaaten und insbesondere natürlich Italien. Das ergibt ja schon allein die geografische Lage des Schiffes. Klar ist auch, wir dürfen die Staaten im Süden nicht alleine lassen mit dieser Problematik. Das haben wir immer wieder unterstrichen und dazu stehen wir. Herr Alter hat es gerade vorsichtig angedeutet und darüber kann ich auch hier nicht hinausgehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir da jetzt zeitnah eine Lösung hinbekommen für diesen konkreten Fall.
Herr Jessen.
Man kann also davon ausgehen, Herr Bröll, dass das Auswärtige Amt eine eigene Verbindung zur Sea-Watch direkt hat. Haben Sie auch bei möglichen Alternativen andere Häfen oder Nationen als Italien mit im Blick? Weil im Moment übt Italien im Grunde einen Erpressungsdruck aus. Man kann das nicht anders bezeichnen. Wo ist der Punkt erreicht, wo Sie sagen, die humanitäre Not ist so groß, dass wir dann eben auch auf andere Nationen gehen?
Ja, also das habe ich ja gerade schon angedeutet. Das Schiff ist da, wo es ist. Und da muss den Menschen geholfen werden. Und auch das Mittelmeer ist ziemlich groß und es sind lange Distanzen, die da zurückgelegt werden müssen. Also ich glaube nicht, dass das weiterhilft, woran wir arbeiten. Und ich glaube, ich habe hier vor 2 Wochen da auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir frustriert sind, dass wir da noch nicht weiter sind, ist ein Mechanismus zu finden, in dem wir uns das ersparen, was jetzt wieder stattfindet, jedes Mal ad hoc eine Lösung zu finden. Leider ist es nicht so, dass wir da schon eine Lösung hätten. Das ist aber unser Ziel, daran arbeiten wir mit Hochdruck und fordern alle EU-Mitgliedstaaten auf, da Bereitschaft zu zeigen, auch einen Beitrag zu leisten.
Ja. Sehen Sie in dieser Hinhaltetaktik der Italiener, des Innenministeriums eine Methode? Also, dass immer wieder bei jedem neuen Einzelfall immer wieder dasselbe Spiel gespielt wird. Ja, da muss eine europäische Lösung her, sind ja nur 40 Leute, aber trotzdem.
Ja, also ich würde sagen, auch die italienische Regierung hat ein sehr starkes Interesse daran, dass wir eine europäische Lösung finden.
Ja, aber hat sie daran ein Interesse, dass Menschen gerettet werden? Und das ist das Allerwichtigste. Artikel 1 Grundgesetz.
Ja, also natürlich hat die italienische Regierung Interesse daran, Menschenleben zu retten. Ich möchte auch daran erinnern, dass Italien sich in der Vergangenheit immer auch an humanitären Lösungen beteiligt hat, auch jenseits der Schiffsproblematik. Also von daher, ich glaube, mit dem Finger zu zeigen in die eine oder andere Richtung hilft uns hier nicht weiter. Wir brauchen eine europäische Lösung und dazu brauchen wir auch Italien.
Selbstverständlich. Noch eine Frage zu dem Thema. Bitte.
Ich würde gerne noch mal verstehen, was würden Sie denn der Kapitänin, die jetzt unbedingt in Lampedusa anlegen will, empfehlen, Herr Breul?
Das steht mir nicht zu, hier öffentliche Empfehlungen zu geben.
Reden Sie mit der Crew?
Ich persönlich rede nicht mit der Crew.
Nachtrag vom Bundesinnenministerium.
Ja, ich wollte nur noch einen Kommentar loswerden. Sie haben das gerade angedeutet, dass das unsererseits eine Hinhaltetaktik sei. Das will ich zurückweisen. Es geht nicht um Hinhalten, sondern es geht darum, dass wir auch in vergangenen Fällen, auch in diesem Fall, eine Aufnahmebereitschaft signalisiert haben. Dazu stehen wir. Aber die Bedingungen sind eben, sagen wir mal, mit einer europäischen Perspektive und das hat mit Hinhaltetaktik nichts zu tun.
Gut, Fragen zu anderen Themen, weitere Themen. Thilo Jung, Herr Jessen, Frau Hüsch. Fangen wir mit Frau Hüsch an, die war noch nicht dran. Dann kommen Sie dran, bitte.
Komplett anderes Thema, hat leider auch nur mit Wasser zu tun. Die Linken haben ja eine Umfrage oder einen Antrag gestellt oder eine parlamentarische Frage zur Situation der marunen Schwimmbäder. Da sind, glaube ich, von über 400 Anträgen nicht mal 16% genehmigt worden in den Förderprogrammen. Und diese Gelder offensichtlich fließen auch noch langsam vor dem Hintergrund vieler Kinder, die nicht mehr schwimmen können. Ein bedauerlicher Umstand. Warum fließen die Gelder so schleppend und warum sind so wenig Anträge genehmigt worden? Ich weiß nicht, Bauministerium, Innenministerium?
Ich kann dazu was sagen, ja. Also Sie sprechen ja vom Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, das seit 2016 die Kommunen dabei unterstützt, ihre Infrastruktur in diesen Bereichen zu sanieren und zu erneuern. Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden, der Sanierungsbedarf, bei denen Sanierungsbedarf in diesen Einrichtungen besteht. Und auf den Projektaufruf 2018 sind rund 1.300 Interessenbekundungen eingegangen, von denen der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im April 2019 186 Projekte auf der Grundlage der Kriterien des Projektaufrufs sowie dem Aspekt einer bundesweiten Verteilung beschlossen hat. Das Programm mit diesen zahlreichen Interessenbekundungen ist 13-fach überzeichnet und insofern konnten nicht alle Projektvorschläge eine Förderung erhalten. Der Haushaltsgesetzgeber hat in den vergangenen Jahren im Rahmen der Verabschiedung des Bundeshaushalts das Programm wiederholt aufgestockt. Inwiefern dies auch 2020 beabsichtigt ist, ist derzeit nicht bekannt.
Zusatz, bitte.
Und warum sind die Gelder noch nicht geflossen? Bei so einem schönen Sommer wäre das ja sicherlich wünschenswert, auch vor dem Hintergrund von so vielen Kindern, die nicht schwimmen können und es eigentlich dringend lernen sollten.
Diese Information liegt mir nicht vor, die müsste ich nachprüfen. Mir ist nicht bekannt, dass Gelder bereits bewilligt sind, die noch nicht abgeflossen sind. Das müsste ich nachprüfen und nachreichen.
Das haben unsere Recherchen ergeben bei einigen Schwimmbädern, bei denen es bewilligt worden ist.
Will ich gern nachreichen.
dazu, bitte.
Ist es richtig, dass die Fördersumme bei 110 Millionen liegt?
Zu der Gesamtfördersumme habe ich auch keine Informationen, müsste ich auch nachfragen. Ja,
ich würde das gerne ins Verhältnis setzen. Da geht es zum Beispiel um Schwimmen, um die Schwimmfähigkeit. Wir haben gehört, dass die Gorch-Fock wieder schwimmfähig zu machen, 135 Millionen. Jetzt ist das ein richtiges Verhältnis?
Wie gesagt, ich kann Ihnen zu der Fördersumme insgesamt nichts sagen, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich die Information nicht habe.
Thilo Jung.
Ich würde gerne zu der Konferenz in Bahrain kommen, wo es um den Plan für was auch immer da die Palästinenser ging. Hat die Bundesregierung eine Haltung zu dem Kushner-Plan? Und können Sie uns sagen, wer von deutscher Seite in Bahrain vertreten war?
Ja, kann ich Ihnen sagen. Der war für das Auswärtige Amt unser Nahostbeauftragter, Christian Buck. Und es war ein Vertreter des BMF dabei. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer das war. Müssen wir jedenfalls noch mal nachreichen. Also jedenfalls das Auswärtige Amt und das Finanzministerium haben da gemeinsam die Bundesregierung vertreten. Vielleicht haben Sie es gesehen, unser Nahostbeauftragter hat sich danach auch mit einem kurzen Tweet geäußert, der unsere Haltung, denke ich, gut widerspiegelt, wo er gesagt hat, keine Sorge, ich wollte es gerade referieren, wo er gesagt hat, dass auf der Konferenz durchaus wichtige Impulse gesetzt werden konnten für das wichtige Thema Stärkung der Wirtschaft in den palästinensischen Gebieten und sozusagen eine, wie nennt man das, eine viable economy aufzubauen, sozusagen eine Volkswirtschaft und eine Wirtschaft, die gut arbeiten kann, gute Erfolge haben kann. Und nichtsdestotrotz ist es so, wie wir es immer wieder betont haben, dass wir glauben, echte Fortschritte kann es nur dann geben, wenn wir eine ausverhandelte Zwei-Staaten-Lösung bekommen. Das ist ja auch die Position der palästinensischen Regierung gewesen. Also unsere Position zu den Grundsatzfragen bleibt klar. Wir brauchen politische Fortschritte. Nichtsdestotrotz begrüßen wir, wenn es Bestrebungen gibt, die palästinensische Wirtschaft zu stärken.
Aber die Trump-Administration will ja quasi einen Friedensplan damit vorgelegt haben. Und in dem Plan, ich habe auch mal reingeguckt, die Kollegen, auch, da steht nichts von einem eigenen Staat für die Palästinenser, nichts von Souveränität, nichts vom Ende der Besatzung. Das sind ja alles Forderungen, die die Bundesregierung, die EU auch hat. Ist denn davon auszugehen, dass Sie diesen Plan nicht unterstützen werden?
Also gut, diese Frage müssten Sie streng genommen an die amerikanische Regierung richten, was die Einzelheiten eines Plans betrifft. Ich kann Ihnen vielleicht nur unser Verständnis hier vorstellen. Das ist nämlich das, dass bei der Konferenz jetzt in dieser Woche ein Wirtschaftsplan vorgestellt wurde und dass Vorschläge zu einer politischen Lösung oder zu einem Prozess hin zu einer politischen Lösung in den Herbst verschoben sind, nämlich nach den Wahlen in Israel.
Vielleicht eine Frage noch. Können Sie sich vorstellen, dass die Europäer bis Deutschland sich mit einem eigenen Plan beteiligt?
Also wir haben aktuell keine Pläne, da ein eigenes Konzept vorzulegen, nein.
Herr Jessen, neues Thema.
Ja, Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Dr. Baron, vor einer Viertelstunde gab es hier eine Pressekonferenz, in der die Partei der Grünen gesagt hat, dass Kohlekonzernen, die demnächst wohl Anlagen abschalten müssen, die Gesprächsbedarf hatten gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium, dass denen Gespräche verweigert worden seien. Wie kommentieren Sie das?
Okay, ich kenne die Äußerung nicht, deshalb kann ich die Äußerung nicht kommentieren, aber ich kann gerne noch mal was zum Prozess sagen. Sie wissen ja, es gibt den Bericht der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, den wir umsetzen. Schritt 1 waren die Eckpunkte im Kabinett am 22.05. Schritt 2 ist das Kohleausstiegsgesetz, was wir im zweiten Halbjahr vorlegen werden. Und dazu gibt es erste Gespräche, die wir führen. Die finden auf fachlicher Ebene statt. Und das ist ein Prozess, der jetzt eben kontinuierlich läuft, schrittweise läuft. Aber es gab erste Gespräche.
Könnten Sie vielleicht, da Sie die Äußerung nicht kennen, aber dann vielleicht nachreichen, ob es Gesprächsbedarf, Gesprächsnachfragen seitens der Kohleverstromungs- und Förderindustrie gab, die das Ministerium abschlägig beschieden hat? Könnten Sie das prüfen und nachreichen.
Ich werde das prüfen, aber was ich Ihnen sagen kann, es gab erste Gespräche.
So, welche Themen haben wir jetzt noch? Thilo Jung hat noch ein Thema angemeldet. Sonst keine Wortmeldung mehr. Von Ihnen noch ein Thema? Von Herrn Jessen? Von Ihnen?
Dann, die Kollegen können ruhig zuerst.
Wie bitte?
Die Kollegen können ruhig zuerst. Ich war ja schon da.
Wie bitte?
Ich lasse die Kollegen auf.
Nö, nur zu.
Ich würde gerne zu der Ankündigung von Facebook fragen, eine eigene Währung einzuführen oder eine Ersatzwährung ab 2020. Gibt es da schon eine Haltung des Finanzministeriums, Frau Bogatzki?
Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir uns zu geschäftspolitischen Entscheidungen von einzelnen Unternehmen hier nicht äußern werden. Also welches Unternehmen auch immer eine Kryptowährung rausbringen will. Grundsätzlich gilt aber, dass wir natürlich den Markt immer beobachten und negative Auswirkungen vermeiden wollen. Und deshalb beobachten wir, also sprich BMF, Bundesbank und BaFin, die Entwicklung genau und gucken, ob es Bedarf gibt, tätig zu werden. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass auch Kryptowährungen erlaubnispflichtig sind in Deutschland.
Genau, darum frage ich ja, weil es ist ja auch eine währungspolitische Sache. Es gibt ja auch in Amerika schon auf beiden Seiten sehr harte Kritik, dass es eine Aufschiebung geben soll, dass zum Beispiel in Europa es gar nicht eingeführt werden soll. Also wie sehen Sie denn diesen Schritt aus währungspolitischer Sicht? Also das greift ja quasi die echten Währungen massiv an.
Erstmal ist für Geld- und währungspolitische Fragen zunächst mal die Notenbanken in the lead und nicht das Finanzministerium. Ich kann Ihnen aber dazu sagen, dass die BaFin gerade klärt, inwieweit die Begebung von Libra in Deutschland überhaupt erlaubnispflichtig ist, weil, soweit ich weiß, bisher nicht bekannt ist, wie der Regulierungsrahmen oder wie das überhaupt ausgestaltet werden soll, in welchen Rahmen das dann sich einpassen müsste.
Aber Ihre Frage, bitte.
Jasmin Wintermeyer, Super-Ideen. Eine Frage an das BMVG. Es geht um den Euro-Weiter-Absturz. Ich würde gerne wissen, wie die Meldung, also ob den Wahrheitsgehalt der Meldung Schleudersitz nicht ausgelöst, wenn ein Pilot möglicherweise ums Leben gekommen ist, als technischen Defekt einschließt. Und dann wüsste ich gerne noch den Stand der Ermittlungen, was die Ursache des Zusammenstoßes gewesen ist.
Ich bedanke mich für Ihre Frage. Ich glaube, das Wichtigste und auch vorneweg möchte ich das deswegen ansprechen, dass unsere Gedanken bei den Angehörigen und bei den Hinterbliebenen des toten Soldaten im Moment sind. Das ist mir sehr wichtig, weil wir dieses Thema hier noch nicht hatten und dass wir natürlich sehr erleichtert sind, dass ein Soldat noch am Leben ist. Und wir sind auch darüber erleichtert, dass bei aller Tragik keine Mitbürgerinnen und Mitbürger bei den Abstürzen zu Schäden gekommen sind. Bitte lassen Sie mich betonen, dass das Thema Flugsicherheit für die Bundeswehr beim täglichen Betrieb an oberster Stelle steht. Und Sie haben es selbst schon angesprochen, der Generalflugsicherheit hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Das ist ein ganz normaler Standardvorgang und entspricht auch den Regularien. Und genau deswegen, ich glaube, da haben Sie auch für Verständnis, werde ich jetzt diese Ermittlungen, die angelaufen sind, nicht kommentieren. Und ich möchte mich auch nicht an den Spekulationen beteiligen. Was mir aber wichtig ist, ist, dass Sie davon ausgehen können, dass wir sehr, sehr akribisch daran arbeiten, in eigenstem Interesse. Und das sind einfach sehr komplexe Sachverhalte, die bedürfen einfach einer entsprechenden Zeit und die werden wir uns auch nehmen.
Zusatz, bitte.
Es wurden natürlich nach dem Absturz auch Stimmen laut, Forderungen auf.
Können Sie ins Mikrofon sprechen? Ich kriege hier die Rückmeldung, dass das schwer verständlich ist.
Oh, ich bitte um Entschuldigung. Können Sie Äußerungen nach dem Absturz verstehen, dass solche Übungsflüge über einem, wenn auch relativ dünn besiedelten Gebiet, das aber als Urlaubsregion gekennzeichnet ist, künftig nicht mehr stattfinden sollten, auch weil eben tatsächlich verhindert werden konnte, zum Glück, oder nicht stattgefunden hat, Beteiligung der Zivilbevölkerung und schwerste Verletzungen sogar mit Todesursache. Also einfach, wie wird die Bundeswehr künftig ihre Übungsflüge orientieren in diesem Bereich?
Ich glaube, dass Sie auch nachvollziehen können, dass wenn wir unsere Soldatinnen und Soldaten in unsere Einsätze schicken oder wenn sie entsandt werden, dass wir natürlich Sorge tragen wollen dafür, dass sie bestmöglich ausgebildet sind. Und bei der Luftwaffe, bei den Piloten gehört einfach Übung mit dazu. Die geben den Frauen und Männern die entsprechende Handlungssicherheit und sind daher auch essentiell. Sie haben es auch angesprochen, dass das auch über sehr dünn besiedelten Gebieten stattfindet. In Teilen findet das auch über See statt oder auch in anderen Nationen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass man das nicht aufsparen kann. Wir schicken die Leute in die Einsätze und da können wir sie nicht unvorbereitet hinschicken. Und das wollen wir auch nicht.
Herr Jessen.
Laut Pressemeldungen hat der russische Staatspräsident Putin die Entscheidung der Bundeskanzlerin 2015, in größerer Zahl Flüchtlinge ins Land zu lassen, als einen schwerwiegenden politischen Fehler kritisiert. Wie bewertet die Bundesregierung diese Äußerung?
Lassen Sie mich sagen, dass die Entscheidungen aus dem Jahre 2015 an dieser Stelle ja schon vielfach kommentiert worden sind und auch alle Entscheidungen, die in den folgenden Jahren im Zusammenhang mit der Migrationspolitik getroffen wurden. Deshalb glaube ich, muss man diese politische Entscheidung und die Folgen hier an dieser Stelle nicht mehr einordnen. Wir haben die Äußerungen des russischen Präsidenten zur Kenntnis genommen, aber ich werde sie an dieser Stelle nicht bewerten.
Sie haben recht, es wurde häufig darüber diskutiert und kommentiert. Allerdings eine solche Kritik von dieser Position, das ist eben doch ein neuer Vorgang. Und die Bundesregierung hat keine Haltung dazu, empfindet das nicht als Einmischung, sagen wir, in die inneren Angelegenheiten oder als unpassenden Kommentar, gar nichts?
Ich möchte das von dieser Stelle hier nicht bewerten. Ich glaube, wenn es dazu etwas zu sagen gibt, dann wird das auf anderen Kanälen erfolgen.
Bitte. Dann Herr Jung noch. Dann haben wir sonst noch Rückmeldungen? Fragen? Nein. Sie, Herr Jung, dann als letzte Fragen. Bitte. So, jetzt haben wir es.
Jetzt. Der Fokus meldet heute, dass der Vizekanzler mitgeteilt habe, dass die Große Koalition Weihnachten nicht mehr erleben würde. Das ist ja Ihr Minister. Gibt es da schon nähere Planungen in Ihrem Ministerium?
Vielen Dank für die Frage, die mir die Möglichkeit gibt, hier mit der Berichterstattung etwas aufzuräumen. Ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass sowohl das kolportierte Zitat als auch die Fokusmeldungen an sich kompletter Irrsinn und Unsinn und frei erfunden sind.
Und das wäre dann alles dazu?
Das wäre alles dazu. Ich kann auch noch was nachliefern zu der anderen Frage. Wer in Bahrain dabei war, das war ein Referatsleiter unserer Abteilung für Grundsatzfragen für die internationalen Beziehungen. Namentliche Nennung spielt jetzt hier, glaube ich, keine Rolle.
Gut, dann haben wir von Herrn Alter noch eine Information für Frau Hüsch und alle, die sich für Schwimmbäder im Sommer interessieren.
Ja, ich habe jetzt das, was mir hier möglich war, in der kurzen Zeit mal prüfen lassen und kann Ihnen sagen, dass wir keine aufgeschlüsselten Zahlen haben, aber für das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen insgesamt 540 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Und zu der Frage, warum die Gelder nicht abfließen, kann ich Ihnen sagen, dass die Antragsphase derzeit noch läuft und die Bescheide einfach noch nicht rausgegangen sind.
Danke. Herr Jung.
Kurze Lernfrage, Frau Fietz. Am 1. September jährt sich zum 80. Mal Überfall auf Polen. Was plant die Bundesregierung an dem Tag?
Dazu kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Bin ich überfragt.
Vielleicht das Innenministerium?
Ich habe auch keine Ergänzung dazu.
Können Sie es nachreichen?
Ich kann gerne prüfen und nachreichen, ja.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Wenn es was gibt,
reichen wir es nach. Genauso wie wir nachher die Liste der Teilnehmer des Autogipfels.
Dankeschön.
Nachreichen.
Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ja, bitte.
Die Kanzlerin ist ja jetzt auf dem G20-Gipfel in Osaka und gestern machte noch mal ein bisschen Wirbel. Ich nenne es einfach mal ihr Zittern. Wie geht's ihr heute und was wissen Sie Neues über Ihren Gesundheitszustand?
Also die Bilder, die man aus Osaka sehen kann, zeigen ja eine Bundeskanzlerin, die völlig aktiv ist und gesund ist und ihre Arbeit erfüllt und alle Termine wahrnimmt, so wie sie angesetzt sind. Und über das, was zu dem gestrigen Vorfall zu sagen war, hat sich Steffen Seibert geäußert. Mehr kann ich dazu nicht hinzufügen.
Dann danke ich Ihnen für den Besuch in der Bundespressekonferenz und wünsche allen, die es haben, ein schönes Wochenende. Danke.